Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Ich weiß, heute ist Samstag, aber vielleicht sitzt der ein oder andere ja trotzdem gerade in der Uni oder kommt gerade daher und hat irgendein Blog-Seminar oder so. Und ich möchte mit euch darüber sprechen, wenn man in diesen Seminaren ist und am Ende fertig ist mit dem Seminar, gibt es ja immer diesen Evaluationsbogen. Den kriegt man dann in die Hand gedrückt. Wie hat Ihnen das Seminar gefallen? Oder auch, wenn man auf der Arbeit ist und sagen wir mal, es ist gerade schlechte Stimmung und irgendwie möchte gerne der Chef das Klima so ein bisschen aufpolieren und es geht dann so ein Zettel rum, wie können wir das Betriebsklima verbessern? Wenn ihr jetzt sagt, ich lasse da jetzt voll alles raus, ich bin total stocksauer, ich gebe alles und schreibe da einfach mal runter, was mich so richtig nervt, kann ich nur sagen, Obacht Leute, egal ob ihr das handschriftlich macht oder ob das Ganze getippt ist, man kann anhand von forensischer Linguistik herausfinden, wer der Verfasser dieser Botschaft ist. Mit diesem Beispiel habe ich die forensische Linguistin Gudrun Müller konfrontiert. Ihr Büro ist in Neuss und ich habe sie gefragt, wenn ich da jetzt voll einen raushaue und meinen Chef oder eben meinen Prof da total beleidige, ist das eine gute Idee oder sollte ich das besser lassen?
Also das hängt sehr davon ab, wie reflektiert man es, wenn man das als Bewältigungsstrategie anwendet und wenn man Dinge niederschreibt, um wieder ein bisschen runterzukommen, ein bisschen Dampf abzulassen und man zerreißt das anschließend, ist das prima. Aber wenn man das macht mit der Absicht, dass man jemanden erschreckt oder bedroht oder für ungute Arbeitsatmosphäre in der jeweiligen Institution sorgt, ist das keine gute Idee. Denn zum einen kann einen die Handschrift verraten und zum anderen kann einen natürlich auch die Sprache verraten. Und manchmal hinterlässt man in beiden Bereichen Spuren und dann kann sowohl ein Schriftsachverständiger wie auch eine forensische Linguistin oder ein forensischer Linguist herausfinden, wer das gewesen sein könnte.
Wie macht man das ganz konkret?
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie man sich daran arbeitet. Entweder, wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat, wer das gewesen sein könnte oder wer das geschrieben haben könnte, dann kann man ein Sprachprofil erstellen lassen. Das heißt, man kann gucken, wie hat derjenige das formuliert? Sind das imperativische Sätze? Sind da Schreibfehler drin? Und welche Abweichungen von der sprachlichen Norm lassen sich in dem, was da geschrieben steht, festmachen? Ist das jemand, der sehr ironisch kommt? Man kann ja auch sehr sprachlich verzwirbelt und sehr feinsinnig jemanden beleidigen. Oder ist das jemand, der direkt mit dem Vorschlaghammer, ich sag mal, die Axt im Walde spielt verbal? Mhm. Dann ist natürlich immer noch wichtig, ist es mit der Hand geschrieben. Ne? Also wir haben auch oft Fälle, wir werden beauftragt mit Schmierereien, die stattfinden, indem jemand ein Edding an der Klotür benutzt hat und dann seine Wut in die Resopalklowand gemeißelt hat. Und manchmal ist es auch auf staubige Regalwände geschrieben, irgendwelche Lehrlinge, die sich abkommandiert fühlen und die dann ihren Zorn da reinschreiben oder auf Autoscheiben oder mit Nivea-Creme irgendwo soft niedergefasst. Also das ist schon sehr unterschiedlich. So unterschiedlich, wie die Menschen sind und die Situation, in denen sie sich ärgern, und so unterschiedlich, wie dann auch wieder ihre Coping-Strategien, ihre Bewältigungsstrategien sind, so unterschiedlich sind auch diese Schmierereien.
Interessant finde ich jetzt den zweiten Teil. Also da kann ich mir vorstellen, wenn man das abgleichen kann mit der Handschrift, klar, dann kann ich, auch wenn es nur ein einziges Wort ist, das relativ gut rausfinden, wer das war. Braucht man sonst, wenn es getippt ist, mehr Wörter als bei der handschriftlichen Botschaft?
Also grundsätzlich kann man nicht sagen, das ist Minimum, das ist Maximum. Das braucht man höchstens und das ist das absolut Mindeste, was ich brauche. Sondern es geht immer um die Ergiebigkeit des Textes. In der Linguistensprache nennt man das Ergiebigkeit eines Textes, wenn er in relativ kompakter Länge doch eine ganze Menge hergibt. Ich kann zum Beispiel Arschloch auf ganz viele Arten schreiben. Ich kann es mit Großbuchstaben schreiben, ich kann das R weglassen. Ich sag das mal, ich habe einen aktuellen Fall vor Augen, das merkt man wahrscheinlich. Und da hat das jemand sehr wütend unter einen Liebesbrief geschrieben, der immer zugegangen ist, und hat das aber dann selber drunter geschrieben. Bei mir kam das aber als Gutachterin ohne Vorwarnung und ohne entsprechende Belehrung so an, als habe da jemand erst ein sehr zuckersüßes Liebesbekenntnis geschrieben und das dann abgerundet mit einem Arschloch. Und das war dann schon sehr, also das war nicht psychopathologisch etwas auffällig. Ne?
Ja.
Hat sich dann erklärt, ne? Aber und schreibe ich es mit Anführungszeichen. Und manche Leute haben eben Schreibfehler internalisiert. Die sind dann, man sagt auch fossiliert. Das heißt, ich schleppe bestimmte Kompetenzfehler beim Schreiben immer mit. Wenn ich was von Grund auf nicht richtig gelernt habe, wiederhole ich mich in dem Fehler. Und dann kann das zum Beispiel vorkommen, dass ich Arschloch immer ohne R schreibe.
Dann wird es auffällig.
Ja, genau.
Und dann kann man leichter rausfinden, wer das geschrieben hat.
Genau, ja. Also alle Abweichungen von der Norm können in ihrer Summe, in ihrer Befundkonfiguration, in ihrem gemeinsamen Auftreten dazu führen, dass man schneller herausbekommt, wer es geschrieben haben könnte.
Wer beauftragt Sie denn eigentlich?
Behörden, Staatsanwaltschaften, Gerichte, manchmal auch sehr verzweifelte Schuldirektoren oder Privatleute auch natürlich. Das ist, denn man muss natürlich immer dann, wenn man gerichtlich gegen jemanden vorgeht oder wenn man sich bestimmte Dinge, die sich da vielleicht auch schon angesammelt haben, nicht mehr gefallen lassen möchte, dann muss man als erster den Federhandschuh in den Ring werfen und dann muss ich eben auch was Substantiiertes haben. Dann muss ich sagen, das bilde ich mir nicht nur ein, sondern hier, ich habe auch einen linguistischen Fachmann oder ich habe einen Fachmann für Schriftenvergleichung zu Rate gezogen und dieses Gutachten besagt, ich liege gar nicht so falsch damit. Es ist beleidigend und es ist nicht nett geschrieben und es erfüllt alle Anforderungen an einen Drohbrief, an einen Erpresserbrief, an einen Warnbrief und vielleicht kriegt man dann auch schon raus in der allerersten Runde, wer es geschrieben haben könnte oder hatte auch schon mutmaßlichen Verdächtigen.
Sagt die forensische Linguistin Gudrun Müller. Es reicht eine SMS, eine Postkarte oder manchmal sogar nur ein einzelnes Wort und am Ende ist klar, das muss der Verfasser dieser Botschaft sein. Genau das ist die Aufgabe der forensischen Linguistik. Sie untersucht tatsächlich Drohbriefe, Abschiedsbriefe, irgendwelche Beleidigungen und es werden Sprachprofile erstellt, um den Verfasser von diesen Botschaften dann am Ende, um die Verfasser rauszukriegen. Das ist genau die Aufgabe von der forensischen Linguistin Gudrun Müller. Ihr Büro ist in Neuss und ich habe sie gefragt, was sind denn das eigentlich für Leute, die hauptsächlich diese Botschaften schreiben?
Ja, das sind Leute, die sich sehr schlecht wahrgenommen fühlen, die das Gefühl haben, sie sind zu kurz gekommen oder bei denen sich eine Reihe von Krisen aufgebaut haben, die vielleicht auch nicht gelernt haben, mit Zorn angemessen umzugehen und die sich oft auch nicht mehr anders zu helfen wissen in dieser Situation und dann sehr gemein, sehr ausfallend, sehr bedrohlich sprachlich werden. Einmal kam eine junge Frau an und sagte, ich bekomme seit einer Woche ständig Briefe in den Briefkasten und da schreibt jemand, ich sehe dich genau. Ich sehe dich immer, wenn du dich anziehst. Ich weiß genau, was du anhast heute.
Ach, gruselig. Welche Situation ich auch gerade vor Augen habe, ist, im Krimi kommt das ja immer wieder vor, dass wenn es eine Leiche gibt und dann gibt es daneben den berühmten Abschiedsbrief, dass dann manchmal nicht klar ist, hat das jetzt der Mörder geschrieben oder war das tatsächlich die Person, die verstorben ist? Kommt sowas in Ihrem täglichen Alltag auch vor?
Ja, natürlich. Also es kommt auch vor, dass untersucht werden muss, ist dieser Abschiedsbrief oder ist dieses Testament authentisch? Hat das wirklich jemand selbst geschrieben oder war das vielleicht Erbonkel Otto, der da noch ein bisschen nachhelfen wollte oder irgendjemand anders, der denkt, dass er das mehr verdient hätte, was da was es da zu erben gibt und hilft da ein bisschen nach? Oder hat da vielleicht jemand eingegriffen und hat jemanden in den Selbstmord getrieben? Das kommt ziemlich oft vor und es wird aber in der aktuellen Forschung immer noch sehr heftig beackert als Feld, denn es gibt immer noch zu wenig Ergebnisse. Und man kann eigentlich nur jedem, der irgendwie lesen und schreiben kann und der möchte, dass man weiß, ob er was selber geschrieben hat oder nicht, immer wieder raten, Leute, schreibt mehr, schreibt Briefe, schreibt Tagebuch, schreibt irgendwas. Aber äußert euch in zusammenhängenden Sätzen zu Themen, die euch wichtig sind, damit man auch in kritischen Fällen weiß, das hat jemand geschrieben oder nicht, damit man Vergleichsmaterial hat.
Nehmen wir jetzt mal den Fall, das hat jemand nicht so unbedingt. Wie gehen Sie dann vor? Sammeln Sie dann alles an Schriftzügen zusammen, irgendwelche Postkarten oder so, die derjenige geschrieben hat? Oder?
Ideal ist natürlich für einen Gutachter, wenn textsortenkompatibles Material vorhanden ist. Das heißt, wenn jemand einen Abschiedsbrief als WhatsApp verfasst hat, vergleiche ich das mit WhatsApp-Nachrichten. Ist es ein Brief, dann kann ich das mit Tagebucheintragungen oder mit Briefen vergleichen. Ist es jemand, der viele Kärtchen schreibt, dann kann ich es mit Postkarten vergleichen. Ich habe auch einmal die Anfrage gehabt und das konnten wir auch gut lösen. Da gab es ein Testament, das sollte auf Echtheit überprüft werden. Und da hatten wir Kochrezepte zur Verfügung. Da wurden eben auch bestimmte Kommentare zum Leben oder Gedanken zum Leben von dieser Bauersfrau in dieses Kochbuch mit eingetragen. Und das war dann eine prima Basis, um zu sagen, ja, es ist authentisch. Das hat die Dame tatsächlich geschrieben. Die hatte tatsächlich einen eigenen Kopf und hat auch eine Nische gefunden, wo sie ihren Willen noch verewigen konnte.
Was war denn bisher so Ihr spannendster Fall, wo Sie am Ende vielleicht irgendwie irgendwelche ganz besonderen Stücke ranziehen mussten oder sowas?
Also am spannendsten ist immer der aktuellste Fall. Ne? Also immer das, wo ich gerade drin stecke, wo ich dann gerade einsteige und da wohne ich dann auch richtig in dem Text eine Woche oder zwei Wochen lang.
Was bedeutet das, Sie wohnen in dem Fall? Also ist das wie so ein Schauspieler, der sich so richtig in seine Rolle reinfühlt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich meine, da gibt ja jemand einen sprachlichen Rahmen vor durch das, was geschrieben steht und ich muss dann einen sprachlichen Rahmen vergleichen. Ich muss ja im Bilde sein sprachlich, das heißt, ich muss richtig in das Bild reinsteigen und ich muss mich dann sehr damit beschäftigen, was hat der für Metaphern benutzt, welche Fehler macht er, in was für Sätzen äußert er sich, sind das kurze Sätze, sind das lange Sätze, neigt er zu unfreiwilligen Komik oder ist das ein sehr ernst formulierter Text und dann habe ich ja häufig noch viele Vergleichstexte und da muss ich auch reinsteigen, muss ich auch vergleichen und ich mache immer nur ein Gutachten zur selben Zeit, weil sonst verliere ich einen Überblick. Und dann wohne ich richtig drin. Ja, also es ist wie eine Rolle. Ich kann dann auch, ich versuche dann auch diese Sachen nochmal abzuschreiben. Ich muss ja auch einen Quellenhinweis machen in meinem Gutachten. Ich muss schreiben, wie ist der Text aufgebaut, wie fängt er an und wodurch ist er gekennzeichnet. Und den mache ich mir dann wirklich im Wortsinne zu eigen, ja, für eine bestimmte Zeit.
Sagt die forensische Linguistin Gudrun Müller.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.